3, 2, 1.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Spielekeller. Folge 134, wenn der Browser nicht lügt. Guten Morgen, Dennis.
Ja, guten Morgen. Genau, 134 Folgen mittlerweile. Wir sind auf einem guten Wege, muss ich sagen. Und ich habe...
Auf einem guten Wege wohin?
Also in Jahren gerechnet. Also einfach, wir sind schon lange dabei. Ich glaube, das wollte ich viel eher damit sagen. Man unterschätzt das. Ich glaube, wir machen uns darüber selten Gedanken. Und eigentlich war ich gerade währenddessen dabei, während ich das gesagt habe, dabei, das zu verarbeiten, wie viele Jahre wir das schon zusammen machen. Nämlich seit 2020 in Corona-Zeiten.
Ich habe das, es ist so geil, ich habe gerade den Browser aufgemacht, weil ich das genaue Datum nämlich auch nochmal nachschlagen wollte. Mir ist das kürzlich aufgefallen, dass wir ja irgendwie 2020 mit dem mit dem Live-Format angefangen haben.
Ja.
Das ist über 4 Jahre her.
Über 4 Jahre. Chris, wir machen das jetzt. Also jetzt, okay, Real Talk, ich habe darüber noch nicht einmal richtig nachgedacht. Jetzt so richtig, richtig, als ich mir jetzt gerade 4 Jahre ausgesprochen habe. 4 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Das ist wirklich eine lange Zeit. Das schaffen die meisten nicht. Und wir haben auch einige Veränderungen in diesen 4 Jahren schon hinter uns gebracht.
Das ist richtig.
Formattechnisch. Jetzt sind wir irgendwann gelandet beim Podcast. Ab und zu gibt es auch Live-Mitschnitte bei besonderen Highlights, wenn wir irgendwo extern unterwegs sind. Krass. Es gibt ein paar News im Markt.
Über wir sprechen auch immer so ein bisschen darüber, wie wir das eigentlich vorstellen, ne? Weil wir machen ja nie so diese generische Intro in den Podcast, also was das ist. Was würdest du jemandem mitgeben, der oder die jetzt zum ersten Mal hier reinhört? Was ist das hier eigentlich?
Zwei grundsätzlich unterschiedliche Jungs, die sich sehr gut verstehen, die viel über Gaming-Kultur sprechen, immer noch ein recht hoher Hauch von E-Sport immer wieder mit dabei und den Markt beleuchten und tolle Gäste dabei haben, von denen man Insights bekommt, die man sonst wahrscheinlich nirgendwo anders bekommt.
Ja, schön.
So in die Richtung. War jetzt nicht durchdacht, aber das sind die ersten Sachen, die mir durch den Kopf gehen.
Vielleicht machen wir das ja wirklich mal. Ich weiß auch, dass der Johannes das manchmal dann in den Leitfaden mit aufgenommen hat. Wir sind das immer übersprungen. Also wir haben das nie tatsächlich gemacht. Vielleicht brauchen wir mal diese generische Intro zu dem, was wir eigentlich machen. Ja. Weil es gibt ja noch ein Jobboard, es gibt ein Newsletter.
Ja.
Hin und wieder sprechen wir auch über News, wenn wir dann ne, wirklich uns damit auch befasst haben und Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Eigentlich ein ganz gutes Format.
Ja, ich würde es mir anhören. Ja. Ich höre es mir tatsächlich nicht an, weil ich spreche selber, ich hasse es meine eigene, also ich höre nie gerne Dinge von mir selbst. Habe ich noch nie gekonnt. Auch selbst Sachen, die ich wirklich gut fand, habe ich mir nicht an, also so gut wie noch nie angeschaut, weil es mir echt schwerfällt, eigene Sachen anzugucken oder zu hören. Kriege ich nicht hin.
Kenne ich.
Katastrophe. Ist aber schlecht, glaube ich, weil man sich besser verbessern kann, wenn man auch mal reinhört. Aber gut, das ist dann eben so. Chris, ich habe gesehen, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, Fix4U hat die DreamHack oder Gamevasion powered by DreamHack announced vor kurzem.
Die DreamHack jetzt quasi umbenannt, ne? Also in ein anderes Format überführt.
Es gab schon mal ein Announcement auf Twitter und Discord, das wurde dann wieder zurückgenommen. Das war nur ganz kurz online und dann ist viele Wochen nichts passiert. Und dann gab es jetzt dieses Announcement vor einer guten Woche, glaube ich. Die DreamHack ist Anfang Dezember, nämlich am ersten richtigen Dezemberwochenende, wenn man das so sagen darf. Dem 6. bis 8. Dezember. Etwas früher als vorher, was schon mal sehr erfreulich ist, weil eines der Feedbacks war immer zu nah an Weihnachten. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem Podcast besprochen. Das freut mich grundsätzlich. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich finde es sehr spät announced. Das sind nicht mal mehr 3 Monate bis dahin. Ich bin sehr gespannt, was alles vor Ort sein wird. Wie siehst du das? Und was sagst du zum Namen? Weil da ist ja was passiert. Gamevasion.
Ja, also ich fand das, im letzten Jahr fand ich es eigentlich ziemlich cool. Ich habe, glaube ich, ohne jetzt zu lügen, haben, glaube ich, mehr Leute TCGs gespielt als in der LAN-Area. So, das kam mir ja auch ganz gut entgegen. Das war ja auch genau der Startpunkt für das, was ich jetzt mit einem Kumpel für die Comic-Con mache. Also da fing das ja an, weil wir gesagt haben, ey, eigentlich sollten wir das auch machen. Ne? Oder warum macht das denn keiner? Und das mit der Gamevasion, das ist ein Lizenzding, ne? Das heißt, ich glaube, die DreamHack-Lizenz läuft doch jetzt irgendwie aus. Und dann nimmt man eine andere Veranstaltung, platziert die jetzt da, macht das Ganze dann powered by DreamHack, weil der Name ja, glaube ich, noch in der Veranstaltung zu finden sein muss.
für dieses Jahr.
Habe ich aber auch tatsächlich, also ich habe das damals nicht mitbekommen, als ich irgendwie kurz online war. Ich habe das jetzt so in einem Rahmen mitbekommen und bin total gespannt. Ich würde jetzt vermuten, so viel ändert sich nicht.
Nee, ich glaube auch inhaltlich wird sich nicht so viel verändern. Ich bin sehr gespannt. Ich hab da Grüße an Knochen und Michael Henisch, also der Matthias, die beide waren ja auch schon mal zum Podcast auch noch heiß drüber gesprochen. Ich bin sehr gespannt. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, dass es so spät live geht, das auch mal klar auszudrücken. Ich finde, ich merke das ja auch selber, wie viel Vorlaufzeit alle Dinge brauchen mittlerweile, wo wir auch selbst veranstalten. Das ist auch echt ein Knochenjob. Und natürlich werden die im Vorfeld auch schon viel parallel laufen lassen haben und organisiert haben. Brauchst du auch ein bisschen Vorlaufzeit, damit die Leute es mitkriegen. Auch das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig.
Glaubst du, es macht einen Unterschied, wie das Ding heißt? Also glaubst Nein. du, so ein Name wie DreamHack zieht anders als Gamevasion? Meinst du, es macht einen Unterschied?
Nur einen minimalen. Also einen kleinen ja, weil Gamevasion, wenn du das jetzt online irgendwo siehst mit irgendeiner Ad oder ähnliches, dann kannst du es ja gar nicht zuordnen. Bei der DreamHack weißt du genau, was du bekommst, wenn du da schon mal von gehört hast. Das heißt, sollte das ein Thema sein, das dich catcht, dann wirst du natürlich eher draufklicken. Davon bin ich schon überzeugt. Am Ende des Tages bin ich aber noch viel mehr davon überzeugt, es kommt darauf an, was da vor Ort passiert und die Leute, die da vor Ort sind, ob das jetzt einen Star Wars-Bereich gibt, ob es einen TCG-Bereich gibt, ob da Eintracht Spandau vorbeikommt oder wer auch immer, die werden da intrinsisch Bock drauf haben, darüber zu kommunizieren und dann werden die Leute das mitbekommen und auch natürlich Tickets kaufen. Die LAN-Gänger, die da vorher waren für den PC-Bereich, die werden das immer noch mitkriegen, dass Gamevasion das gleiche ist wie vorher. Davon bin ich überzeugt. Dadurch, dass es aber mehr als eine LAN ist, sondern eine Convention in Hannover, da, wo früher die CeBIT war, glaube ich, geht es halt darum, was passiert drumherum, ne? TCG etc. pp. Und wie groß wird das? Und ich habe ja gehört, letztes Mal war der Star Wars-Bereich war ja auch schon ziemlich cool, aus meinem Verständnis.
Ich habe gehört, der soll cooler werden.
Ah, aber das ist ja nice.
Der war schon ziemlich geil. Also, die haben da auch echt gute Props aufgefahren. Und ich habe gehört, das wird wieder passieren.
Nice.
Und es wird einige Leute geben, wenn das jetzt alles so bleibt, wird es auch einige Leute geben, die sich dann da kostümiert herumschlagen.
Die Chris Hanas der Welt.
Nice. Ja, ich sag mal Scheduling-Konflikt, ne? Weil eigentlich habe ich das ja auch vor. Wahrscheinlich wird es dann aber nur der Sonntag, weil am Samstag ist eine Kartshow und da haben wir einen Stand. Mhm. Und das passt dann für mich leider gar nicht. Aber ich bin ja letztes Jahr bin ich ja im Kostüm aufgeschlagen, weil ich das dem Micha mal versprochen hatte.
Ich erinnere mich.
Und das würde ich eigentlich auch wieder machen.
Geil. Ja, ich würde mich freuen. Lass uns gerne noch über ein, zwei andere Sachen sprechen. Mediamarkt Saturn hat das neue Lighthouse-Konzept, nämlich das Mediamarkt am Hauptbahnhof in Hamburg geöffnet. Und ganz oben drin gibt es ein neues Experian. Ich denke, die meisten kennen das Experian mittlerweile. Das ist eine Gaming-Location. Krasser Standort. Du warst meines Verständnisses nach noch nicht vor Ort.
In Hamburg nicht, ne?
Ich war vor Ort. Also, ne, wie die meisten Leute ja wissen, wir haben ja relativ viel mit dem Experian zu tun. Das Ding ist auf jeden Fall, das hören dann vielleicht die anderen Standorte nicht so gerne, auf jeden Fall das tollste Experian bis dato. Hat natürlich den Vorteil, dass es immer lernen durfte von allen anderen. Nochmal größer, nochmal schönere Arena. Sieht alles wirklich sehr, sehr schön aus und ist auch ein Riesending. Und es war richtig viel los. Es war diese Opening Week, da ging es richtig ab. Hat richtig Bock gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja gerne auch in Hamburg. Da habe ich auch so eine sehr positive Connection hin, weil auch sehr gute Freunde da sind. Ich freue mich da richtig zu sehen, was da geht. Die Rocket Beans haben da ein bisschen was gemacht. Da gab es die Footballerei. Es gab auch andere Formate, die gar nichts, Kinomaker mit vielen bekannten Leuten, die gar nicht aus der Gaming-Bubble kommen. Das heißt, auch das entwickelt sich so ein bisschen weiter. Bin ich sehr gespannt.
Aber das ist ja relativ nah Maus-HQ jetzt dann, ne? Das ist doch gegenüber, glaube ich, irgendwie, ne?
Ja, das kann man ja vielleicht auch nochmal erwähnen. Das ist eine Minute Fußweg gefühlt entfernt. Und wenn du aus dem Hauptbahnhof rausgehst und einfach nur gerade aus dem Bahnhof rausgehst, siehst du eine fette Mausbots, TV-Screens, LEDs oder was auch immer es sind. Aber du siehst wirklich riesige Scheibenfront. Du siehst einfach direkt Mausbots. Das sieht so nice aus. Ich sag's dir, wie es ist. Grüße nochmal an Jan Dominikus. Und das ganze Team da vor Ort, die haben da eine echt schicke Location hingebaut, in allerkrassester Lage, weil wirklich, du gehst da raus, du siehst Mausbots, deine Kontaktpunkte pro Tag müssen sehr hoch sein. Ist die Frage, also Mausbots als Marke und wie war das nochmal, der erfolgreichste Club in Hamburg steht da, glaube ich, auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob das da wirklich irgendwo steht, aber es war ja auf jeden Fall die Promotion, die sie gefahren haben. Fand ich natürlich auch ganz lustig. Und die haben halt alle Pokale da auch stehen. Ne? Also man sieht da überall die ganzen fetten Pokale.
Ja, sehr ist nice. Ja auch einfach schön, dass jetzt so ein bisschen mehr auf diese ganzen Lokalitäten irgendwie eingegangen wird. Ne?
Ja.
Das ist ja Hamburg noch im Mix und dann Merch hat ja auch jetzt irgendwie schon so ein bisschen mehr Hamburg-Branding. Ja.
Ja, finde ich gut.
Daumen sind gedrückt. Habe ich mir aber auch noch nicht angeschaut. Ich war auch lange nicht mehr in Hamburg. Ich müsste eigentlich mal wieder hin. Ich fahre ständig durch, aber ich war lange nicht mehr da.
Ich kann es nur empfehlen. Also wirklich.
Ja, ich mag die Stadt.
Ja. So. Willst du noch eine News raushauen? Es gibt immer mehr, als wir Zeit haben, habe ich das Gefühl, aber...
Ach, ich finde es nur spannend, dass NIP Group machen jetzt auch eine Publishing Division. Also wenn ich sage auch, ist natürlich, weil es hat ja kurz vorher auch irgendwie die Eintracht, hat es ja announced, dass sie Indie-Games machen. Ich glaube, NIP will da ein bisschen größer draufhauen als auf Indie-Games. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Mhm. Würde ich vermuten. Bin mal gespannt, wie das wird. Also du merkst halt nach wie vor, und das ändert sich ja gar nicht so wirklich, du siehst ja immer mehr, wie sich so Revenue-Streams diversifizieren und eigentlich so ein bisschen aus dem, in Anführungsstrichen, Core-Business gehen, weil sie es halt nicht trägt, ne? Würde ich vermuten. Also gibt ja Teams, die sind profitabel, aber die haben ja auch andere Revenue, also Streams einfach und Einkommensquellen, machen das ja nicht alles über ihr E-Sports-Team. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht, weil du siehst das ja jetzt einfach links und rechts wieder, dass alle möglichen Leute alles Mögliche probieren, um ne, diese E-Sports-Thematik zu nutzen als Launchpad für Umsätze.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das könnte mal eine eigene Folge mit jemandem sein. Was könnten Modelle sein in der Zukunft und wer nutzt das gerade schon wie?
Ah, da bräuchte man mal akademische Einblicke. Gibt's da nicht Menschen, die sehr akademisch am E-Sports arbeiten und ganz viel Research sich angucken?
Liebe Anna, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Holen wir dich mal gerne mit da rein. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Kannst du mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
Ja, danke euch, dass ich heute dabei sein darf. Freue mich sehr. Ja, wer bin ich? Anna Löchner. Ich leite den europagrößten Studiengang im E-Sports-Bereich, im E-Sports-Management, seit 2018. Und hoffentlich bilde ich die Führungsebene der Zukunft im E-Sports-Bereich auf.
Okay, bevor wir zu tief reingehen, die Führungsebene, das heißt, der E-Sports, also was ist so High-Level in diesem E-Sports-Studiengang drin, damit ich sozusagen, wenn ich fertig bin, auch hoffentlich irgendwann neue Leute in den Markt bringen kann, die den Markt mitgestalten?
Ja, also grundsätzlich, wir haben ja einen Bachelor-Studiengang und einen Master-Studiengang und der Bachelor-Studiengang bildet im Prinzip das gesamte Ökosystem auf. Wir haben verschiedene Bereiche, das heißt also vom Event-Management über das Publishing, über das Marketing, über Eventveranstaltungen im generellen Sinne, im Teammanagement-Bereich. Also jeder Aspekt, der so den E-Sports ausmacht, füllen wir wissenschaftlich, aber auch ja sehr branchennah und vermitteln hier die notwendigen Skills, damit halt die E-Sports-Enthusiasten in die Branche einsteigen und so eine Entwicklung machen wie ihr, nämlich dann später im Management arbeiten können und ihre Fähigkeiten dann mit in die Branche bringen, damit sie sich weiterentwickelt.
Anna, wie bist du, also das ist ja auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich will jetzt einen Job machen, wo ich Leute entwickle in diesem Bereich, das macht man ja nicht, wenn man nicht selber auch irgendwas mit Gaming oder zumindest mal irgendwelche Schnittpunkte hat. Vermute ich jetzt mal zumindest, wenn du mir jetzt sagst, du hast noch was ganz anderes gemacht und dachtest, yo, let's go. Okay, wäre ich überrascht. Aber wie ist denn dein Werdegang selber dann? Also hast du Schnittpunkte mit Gaming, E-Sport gehabt in der Vergangenheit oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, also Gaming war ja schon immer ein Thema. Ich habe sehr junge Eltern. Mein Papa war immer irgendwie total affin als Marktforscher, auch die neuesten Produkte mit nach Hause zu bringen. Zudem habe ich drei Brüder. Das heißt, da waren dann halt auch immer von Anfang an irgendwie ein Gameboy war das so das erste Endgerät, was ich so hatte im Gaming-Bereich. Den hat meine Mama irgendwann mitgebracht. Und wir mussten uns den teilen. Das war vielleicht mit mehreren Kindern auch keine so gute Idee. Irgendwann hat hier jeder seinen eigenen, weil die Streitigkeiten zu groß waren. Aber immer begrenzt, ne? Immer in Maßen. Meine Mama hatte da wirklich ein Auge drauf. Ja, und dann mit 15, weil meine Eltern auch sehr stark so diesen fortschrittlichen Aspekt hatten, haben wir alle einen PC bekommen. Natürlich nur für die Schule.
Beste Entscheidung. Naja.
Ja, natürlich nicht nur für die Schule. Also wir Kinder haben dann sehr viel gezockt. Anno, Stronghold und so weiter. Teilweise spielen meine Brüder das auch noch. Ich habe jetzt eine kleine Tochter, da ist mit Gaming nicht mehr so viel. Ja, und das hat sich so im Laufe der Jahre immer weiter etabliert. Und Gaming war immer da. Also das konnte man nie wegkriegen. Aber E-Sports, das kam dann tatsächlich erst im ersten, zweiten Semester dazu, als ich studiert habe. Wir waren eine recht große Clique damals. Und einer von denjenigen war E-Sports-Profi. Und mit dem bin ich auch irgendwann zusammengekommen. Also hatten dann eine Beziehung. Wir sind zusammengezogen. Und da hat man erstmal gemerkt, wie es so ist, mit jemandem, der da voll dabei ist, zusammenzuleben, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich habe Soziologie und Wirtschaftswissenschaften studiert in Jena und habe mir dann irgendwann überlegt, hey, das ist echt voll das coole Feld, das interessiert mich. Vor allen Dingen, weil es ihn so catcht und den ganzen Tag einnimmt. ich möchte das mal weiter irgendwie wissenschaftlich untersuchen. Und dann zack, war das irgendwie mein Forschungsgebiet. Ja, ich wollte immer in die Marktforschung, wie mein Papa. Marketing war auch immer meins. Ja, und dann habe ich angefangen mit Biografieforschung und habe mir damals, als Ad Hoc Gaming neu gegründet wurde, die Zeit genommen und habe da die Interviews mit den Spielern geführt, habe mit den Managern gesprochen und habe das wirklich über eine längere Zeit verfolgt. Und dann bin ich immer so weiter reingerutscht und habe so mein Steckenpferd gefunden, nämlich Marketing und jetzt mittlerweile KI. Ja, der Chris weiß das. Da haben wir auch ein Buch geschrieben, was dann dieses Jahr noch rauskommt. Aber ja, da habe ich drin geforscht und habe mich dann eigentlich ursprünglich für die Doktorarbeit bei Mercedes beworben. Da bin ich dann auch weit in, ja, im Bewerbungsverfahren gekommen, bin dann genommen worden. Allerdings ist man on hold gewesen, weil die irgendwie mit der Akkreditierung ein paar Probleme hatten. Und das hat die Hochschule für angewandtes Management mitbekommen. Ja, die ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich nicht so einen Studiengang aufbauen möchte. Und ich bin kurzfristig nach München, habe mir das angeschaut, fand es echt cool, die Idee. Und seitdem mache ich das, ja.
Du musst mich aber trotzdem mal kurz abholen. Hört sich auf jeden Fall, also für mich der Weg total nachvollziehbar. Vor allen Dingen auch, wenn man das Glück hat, früh einen PC zu bekommen. Übrigens, mit dem Glück bin ich auch gesegnet. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied und das kann man gar nicht als Kind beeinflussen. Entweder hat man das Glück, dass die Eltern da mitziehen oder nicht. Aber wenn wir über Karriereplan sprechen, ich meine, von Mercedes auf der einen Seite für den Doktor, auf der anderen Seite dann angewandtes Management. Man hat das Glück, man kriegt da eine Anfrage. Aber du wirst ja doch trotzdem wahrscheinlich karrieretechnisch sehr genau nochmal Gedanken gemacht haben. Was ist jetzt so dein Weg für die Zukunft, oder? Was waren für dich so Kriterien und welche waren für dich die wichtigsten Pro und Cons dann auch?
Also erstmal bin ich eine Frau. Da macht man sich, glaube ich, nochmal ganz andere Gedanken darüber, wie eine Karriere aussehen sollte. Also mir wurde das im Masterstudiengang sehr bewusst. Ich habe damals mit meiner Professorin, die ich auch sehr lieb grüße, falls sie das hört, Professor Dr. Stephanie Hiss, ein längeres Gespräch geführt, wie so eine Karriere aussehen könnte. Und für mich war klar, ich will Karriere machen. Und habe aber damals gesehen, ich habe in der Personal- und Unternehmensberatung parallel gearbeitet, dass das sehr schwer ist, eine Karriere aufzubauen als Frau, wenn man den Kindern gerecht werden möchte. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann wirklich Kinder auch hat. Ja. Und dann habe ich diese Problematik mit meiner damaligen Professorin besprochen. Und die hat gefragt, ey Anni, wieso willst du eigentlich nicht im wissenschaftlichen Bereich, im akademischen Bereich eine Karriere machen? Und für mich war das so, ja, nee, also ich will irgendwie in die Wirtschaft, ich will da was Cooles irgendwie entwickeln. Und dann hat sie gemeint, das kannst du auch in der Forschung. Ja, also überleg dir das wirklich mal. Du hast dann flexible Arbeitszeit. Das ist zwar ein Höllenweg. Du musst jetzt wirklich dein Studium dann durchziehen. Du musst eigentlich direkt die Doktorarbeit machen. Du musst Expertise aufbauen. Du musst parallel noch arbeiten, weil du nicht einfach berufen wirst. Du brauchst halt aus der Branche Erfahrung plus halt den Forschungsbereich. Aber am Ende, wenn du dann halt den Weg beschritten hast, dann lohnt sich das wirklich. Und dann kannst du halt auch zu Hause einfach forschen. Und wenn dein Kind dich braucht, bist du dann mal halt eine Stunde, zwei Stunden nicht am Arbeitsplatz. Ja, korrigieren kann man auch nachts. Weiß ich, kann ich jetzt aus Erfahrung reden. und das hat mir irgendwie, also ich habe da viel drüber nachgedacht und habe mich dann für den akademischen Weg auch bewusst entschieden, weil ich gesagt habe als Frau, ich möchte Kinder, ich möchte eine Familie, aber ich möchte auch eine Karriere haben. Ich möchte unabhängig vom Mann sein. Also da bin ich meiner Mama auch sehr dankbar. Ich liebe meinen Ehemann über alles. Aber ich bin auch dankbar, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Und zwar so, wenn irgendwas passieren würde, bin ich abgesichert. Und das kann man tatsächlich auf akademischer Basis sehr, sehr gut. Ja, und dann wurde es dieser Weg.
Hut ab erstmal auch für, vor allen Dingen, da sagt man auch in dem frühen Alter, also auch schon für sein Leben zu wissen, was man möchte. Auch vor allen Dingen für die ganze Planung dahinter, das alles mit zu berücksichtigen. Was mich erstmal freut, dafür bist du auf jeden Fall ein tolles Vorbild, glaube ich, dann auch für viele andere Leute, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, was den wissenschaftlichen Weg angeht. Jetzt hoffentlich schaffen wir es vielleicht irgendwann in dieser Welt auch nochmal, wenn man andere Karrierewege geht als Frau, dass man das auch irgendwie empowern kann. Das wäre auch ein Traum, sage ich jetzt einfach mal, weil am Ende des Tages sagst du ja gleichzeitig auch, der andere Weg wäre auf jeden Fall der härtere geworden, aus meinem Verständnis. Das sind die ganzen Pro und Cons, die man so in dieser Erde hat. Eins der Themen, die ich auch gerne nochmal positiver sehen würde. Aber ich finde, du hast da ein tolles Vorbild, was du da geschaffen hast, auch von der Art und Weise, wie du da rangegangen bist. Und wo du jetzt heute auch sitzt, und welche Rolle du auch hast. Nämlich du gestaltest ja auch die Zukunft mit von jungen Menschen. Das ist mega. Chris?
Ja, also ich glaube, ich will das Fass nicht aufmachen, aber ich...
Ja, ja, ich habe irgendwie auch gerade überlegt, ob ich überhaupt was dazu sage. Nee,
natürlich ist das als Frau schwieriger, aber Dennis, du könntest ja zum Beispiel auch zu Hause bleiben und dich um das Kind kümmern und deine Frau-Karriere. So, ja, das wäre ja der gleiche Weg, ne?
Ja, aber die Realität ist, also ja, bin ich voll bei dir. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das ein richtiger Weg ist für viele Leute. Jetzt ist es bei mir im Job aber auch ein bisschen einfacher, Aufgaben aufzuteilen, weil ich meine Arbeit einfach so lege, wie ich will. Ne? Das zum einen und zum anderen, um das Thema jetzt nicht zu groß aufzumachen, aber auf der anderen Seite glaube ich, es ist immer noch ein Prozess, den Mann und Frau gehen müssen, Status heute. Und natürlich... ich glaube einfach, wenn eine Frau ein Kind gebärt und dann auch gestillt wird etc. pp., dass da immer noch auch Themen sind, habe ich ja jetzt auch selber mitbekommen, wo es immer noch schwierig dann ist, auch für alles eine perfekte Lösung zu finden. Weil ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ne? Also ich glaube, bei dem Thema, was du angesprochen hast, auf jeden Fall, glaube ich, kann man Männer mehr in die Verantwortung ziehen, dass sie auch zu Hause im Freundeskreis sehe ich das auch.
Ich habe sie auch nur provokant über den Zaun geworfen.
Nein, ist doch ein guter Punkt. Ich finde das super, weil ich habe diese Gespräche öfter mit Freunden auch. Und einer meiner Freunde und mit seiner Frau, ne, also das ist ein gutes Beispiel, da teilen sie es halt anders auf. Ne? Und das ist dann von beiden auch so gewollt. Ne? Aber es ist immer noch die Seltenheit. Das ist ja dafür, deswegen vouche ich gerne dafür. Ne? Das darf ich gerne
ein Satz vielleicht von mir noch. Also mein Mann ist tatsächlich in Elternzeit. Also ich war 2 Monate in Elternzeit nach dem Mutterschutz. Und das klappt halt bei mir perfekt. Halt, weil der berufliche Weg, das Akademische, das halt anbietet. Ich sehe es aber bei vielen anderen Frauen, die halt jetzt auch in unserer Branche ein Kind bekommen haben, da klappt es halt nicht. Also, ne? Also wenn man halt Events mit veranstaltet, muss man halt 24/7 gefühlt mit auf dem Event sein. Ja, aber ich finde, da sollte man offener sein. Aber wenn man so auch den Ländervergleich sieht, sind wir doch relativ weit vorne in Deutschland, was so Frauenrechte angeht. Das darf man halt auch nicht zu kurz sehen. Das ist auch positiv, ne, die Entwicklung.
Ja, absolut.
Ich würde gerne über die Studiengänge sprechen und ich hole jetzt mal ein bisschen aus, einfach für den Kontext, ne, weil es gibt ja immer diese ganzen Debatten um, ne, so E-Sports-Studiengänge und, ne, so taugt das was und an wen richtet sich das und können die dann wirklich besser E-Sports oder nicht? Und die Lieblingsanekdote, die ich dazu habe, ist, dass mich halt früher ganz oft Leute gefragt haben, ne, so, boah, kennst du einen guten E-Sports-Accountant oder kennst du irgendwie einen guten E-Sports dies, E-Sports das? Und ich halte das halt total, also für super bescheuert, weil du brauchst ja nicht per se jemanden, der im E-Sports ausgebildet ist, du brauchst ja jemanden, der sein Fachwerk einfach ausführen kann, vernünftig, ne, also der sein Handwerkszeug drauf hat und vielleicht so 2, 3 Parameter in der Industrie versteht, ne? So jetzt bei einem Accountant, also Buchhalter wäre das halt so, ey, wie werden eigentlich irgendwie, ne, die Preisgelder gebucht, wie passiert dies, wie passiert das? Aber man braucht ja gar nicht immer so hardcore die E-Sports-Expertise, um vor allem dann auch im Management zu arbeiten. Also es geht ja eher um Management-Skills. Und kannst du einmal vielleicht erklären, an wen richten sich diese Studiengänge? Wie sind die aufgebaut? Also welche Themen werden da abgehandelt? Und warum sind die Studenten dann besser aufgestellt für die Industrie?
Also letztendlich handelt es sich ja wirklich grundlegend um einen Management-Studiengang. Um genau zu sein, um beim Sportmanagement-Studiengang mit Branchenfokus E-Sports. Ja, wir wissen ja selber, wie die Lage in Deutschland ist. Es ist noch keine anerkannte Sportart, aber das Fass mache ich jetzt hier auch nicht auf. Aber wir brauchen natürlich, wenn wir später Management arbeiten, verschiedene Skills, die wir halt durch akademische oder andere Tätigkeiten ja, uns selber beibringen. Dann sind so grundlegende Sachen, ja, Transfer Skills nennen wir das unter anderem, oder Expert Skills, Science Skills, Personal Social Skills oder Future Skills, die wir hier dann transformieren wollen. Das heißt, wir haben grundlegende Sachen wie Vereins- und Verbandsmanagement oder Organisation, die halt im E-Sports so die grundlegenden Strukturen ausmachen. Das habe ich selbst in meinem Wirtschaftswissenschaftsstudium beigebracht bekommen, ne? Wie ist eine Organisation aufgebaut, welche Strukturen gibt es, wie sieht das mit den verschiedenen Hierarchien aus, und das wenden wir tatsächlich sehr stark auf die Gaming- und E-Sports-Industrie an. Das heißt, wir schauen uns an, warum hat Valve beispielsweise so eine ultraflache Hierarchie, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile und warum hat zum Beispiel, keine Ahnung, G2 E-Sports nicht eine solche flache Hierarchie, sondern ist halt hierarchisch aufgebaut in verschiedenen Ebenen. So. Und das wird natürlich immer gekoppelt mit den Praxisbezügen. Das heißt, wir holen uns neben diesem akademischen, also neben den Professoren, die dann halt hier auch die Lehre halten, holen wir uns halt auch immer die Experten aus der Branche dazu und fragen dann halt mal so einen, so jemanden von Valve beispielsweise, hey, warum ist das bei euch so? Ne? Was hat das für Vorteile, was für Nachteile? Und ermöglichen es halt den Studierenden eigenständig an verschiedenen Praxisprojekten dann auch, die wir extra dafür konzeptionieren, das Ganze anzuwenden. Und da gehen wir tatsächlich auch auf Themen wie Medien ein, auf Kommunikationsmittel, auf Marketing-Themen, also Marketing und Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing sind also meine Steckenpferde. Ja, und dann arbeitet man auf einmal mit Sports 5 zusammen oder man arbeitet mit den Freaks zusammen oder mit Instinct 3, wo wir das komplette Modul im Influencer-Marketing-Bereich zusammen aufgebaut haben. Und das zieht sich halt einfach komplett durch, sodass das ganze Ökosystem, so wie es von Dennis auch gesagt hat, im Bachelor abgebildet wird. Und das ist uns halt total wichtig, dass halt dieser Praxisbezug da ist. Also man braucht kein E-Sports-Enthusiast zu sein, wirklich nicht. Man sollte Gaming-Affinitäten haben, man sollte die Branche verstehen, aber durch den Studiengang lernt man die Branche auch selber kennen. Also könnte hier auch jemand studieren, der wirklich keinerlei Erfahrung hat. Und was ganz wichtig ist, die Studierenden werden halt in Kleinstgruppen an die Hand genommen. Ja, also ich kenne das von meinem Studiengang. Ich war Viertel vor da mit akademischer Viertelstunde, also eine halbe Stunde vorher, bevor die Vorlesung begonnen hat. Ich saß auf dem Boden im Hörsaal, der für mehrere tausend Leute konzeptioniert war, ja, und hatte keinen Sitzplatz. Bei uns sind halt die Gruppen kleiner, viel, viel kleiner. Aber wenn dann halt, sagen wir mal, ein Dennis Gehlen oder ein Chris Hahner da sitzt, dann können halt die Studierenden persönlich mit euch reden, euch austauschen und so netzwerken. Ja, und das Netzwerk ist halt auch das Wertvolle an diesem Studiengang. Jeder kann sich ein Buch in die Hand nehmen und sagen, hey, Organisationstheorien, wie ist das aufgebaut? Ja, das kann jeder nachlesen. Wir haben alle Zugang zum Internet, also im besten Fall, ne? Und könnten uns selbst weiterbilden, aber das Netzwerken, die praxisnahen Erfahrungen, die Sachen, die man halt exklusiv bekommt, hinter die Kulissen zu schauen bei einer IEM oder hinter die Kulissen zu schauen, bei der LEC, das ermöglicht halt der Studiengang und dadurch sammelt halt man nicht nur wertvolle Kontakte, sondern halt auch verschiedene Skills, die man halt anderweitig nicht bekommt. Und ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut und entwickeln uns da auch komplett weiter. Zum Beispiel jetzt, heute ist der Start, Wintersemester 24/25. haben wir nochmal komplett die Personalien aktualisiert, ja, weil wir halt auch mit der Zeit gehen müssen und nicht nur die Personalien, sondern den kompletten Studiengang haben wir aktualisiert, damit er halt auch zur Branche passt. Genau.
Was hat sich da geändert, wenn du sagst, ihr habt jetzt Sachen angepasst? Also kannst du mal vielleicht einfach ganz kurz nur erklären, ne, wie aktuell und warum?
Ja, also wir hatten 3 Rechtsmodule. Wir wollten eigentlich auch keine Rechtswissenschaftler ausbilden. Das haben wir relativ stark gemerkt und mussten das zum Beispiel reduzieren. Dann haben wir die wichtigsten Themen genommen und in ein Modul gepackt. Also rechtliche Grundlagen ist immer noch wichtig. Aber das haben wir gesammelt zum Beispiel. Dann kommen halt so neue Themen hinzu. Ja, KI, wie arbeitet man damit, auch in der Branche? Also digitale Innovation, KI-Strukturen. Da haben wir halt die Aktualität mit reingebracht. Wir haben halt zum Beispiel gemerkt, dass zum Beispiel Vereins- und Verbandsmanagement und Organisationen, die eigentlich separate Module waren, gut zusammengelegt werden können, weil die grundlegende Thematiken haben, die sich überschnitten haben. Ja, und dann haben wir halt auch durch unsere Lehrbeauftragten Feedback bekommen und gemerkt, ey, in der Struktur, ne, das müsste man vielleicht so und so anpassen, vielleicht das Thema raus, das Thema rein, vielleicht da noch ein Praxisprojekt mit integrieren oder jetzt im Medien- und Kommunikationsmodul arbeiten wir jetzt mit dem Kicker zusammen, also neue Praxispartner integriert. Ja, und so hat sich das Ganze weiterentwickelt und so ein 360-Grad-Konzept, was wir jetzt so für dieses Kompetenzstudium grundlegend an der HAM überarbeitet haben, hat natürlich auch mit der Wirtschaftslage zu tun. Ne? Wir sind von Corona mit so einem Hype in Anführungszeichen in die aktuelle Wirtschaftslage gerutscht. Ja, selbst Corona hat im E-Sports nicht nur rosige Seiten gehabt, was ja immer erzählt wird. Und jetzt merken wir selber, dass halt die Leute weniger Geld haben, nicht mehr so bereitwillig investieren, selbst halt nicht in ein Studium. Und dazu halt auch, es ist ein privater Studiengang, ne? Der kostet dann dementsprechend auch Geld. Und wir wollen halt einfach, dass sich das auch lohnt. So. Und da müssen wir uns weiterentwickeln, um dann halt die Kompetenzen auch von uns an die Studierenden weiterzugeben.
Wie teuer ist das? Und kannst du hast gerade von kleinen Gruppen gesprochen. Wie groß ist dann so ein Studiengang?
Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt in diesem zu diesem Semesterstart 3 Gruppen in Hamburg, in Mannheim und in Ismaning. Man könnte Berlin meinen, Berlin ist die Hochburg, aber ist leider nicht so. Tatsächlich ist mit der stärkste Standort Mannheim, weil es so in der Mitte Deutschlands liegt. Die Gruppen sind mittlerweile mit dem neuen Studienkonzept können die auch nur zu 4 sein. Ja, also wir packen nämlich dann die anderen Studiengänge in diesen Grundlagenmodulen zusammen. Und die kriegen dann gemeinschaftlich die Inhalte vermittelt. Nur in den E-Sports und Game-spezifischen Modulen werden die dann getrennt. Und dann sind die Gruppen ja nicht größer als 25, 30 Personen. Also meistens im Schnitt würde ich jetzt so sagen 10, 15 Leute. Und für das gesamte Studium inklusive Praxissemester kostet das 18.000 Euro. Also das finde ich persönlich, ich habe an der staatlichen studiert, da muss ich auch immer schlucken, ne? Ich verkaufe das Ganze, ist mir bewusst. Aber da würde ich mir halt auch wünschen, dass das halt vermehrt über duale Studienplätze passiert, ne? Damit die Studenten das nicht aus der eigenen Tasche zahlen, damit die halt direkt in die Branche integriert werden. Aber da merkt man halt auch, dass es dem einen oder anderen Unternehmen halt aktuell halt auch nicht so gut geht. Ne? Also das merken wir auch an den Studierendenzahlen. So Corona hatten wir so die Hochburg, da waren es 176 neue Studierenden in einem Wintersemester. Und jetzt haben wir halt einen Bruchteil davon, weil die Studenten halt dann auch selbstständig mit weniger dualen Studienplätzen erst einmal selber investieren müssen.
Ja, ich bekomme gerade so Flashbacks. Ich habe ja mein MBA an der WHU gemacht. Das ist halt auch ein ordentliches Ticket. Aber das ist halt Bildung, ne? Das ist dann einfach private Bildung. Ist es dann auch oftmals, glaube ich, wert. Jetzt kann ich das bei dir nicht einschätzen. Ich würde mal davon ausgehen, dass das durchdacht ist. Ne? Wir kennen uns ja auch jetzt eine Weile so. Also ich gehe schon davon aus, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Und keine Ahnung, also man, ne, man sagt ja so, bei Anwälten und Ärzten spart man nicht. Ich glaube, Bildung ist immer eine gute Investition. Und es muss ja nur solide aufgebaut sein. Weißt, ich habe am Anfang war so ein Hype da, dass jeder irgendwie so einen Kurs bauen wollte und jeder baut eine Zertifizierung, weißt du, und jeder macht irgendwas im E-Sports und schreibt E-Sports drauf und Leute kaufen das. Und ich glaube, jetzt bist du ja, wie du auch sagst, an dem Punkt, wo, also du bezahlst bestimmt für gute Bildung, aber ich glaube halt nicht mehr, dass du jedes Zertifikat an irgendwen verkaufen kannst. Weil, ne, dafür ist das Geld einfach nicht locker genug. Und es scheint ja zu funktionieren für euch. Und ich mag halt zumindest, dass ihr die Sachen anpasst. Ne, also, dass das halt nicht so ein starres System ist, weil ich glaube, das reflektiert ja auch ganz gut die Geschwindigkeit, mit der sich die Industrie so ein bisschen bewegt und dreht.
Ich bin ja, also... Oh, sorry, Dennis.
Anna, du erstmal.
Okay, ja, ein Punkt dazu. Also wir müssen halt jedes Semester alle Kurse aktualisieren. Ne? Also E-Sports ist so schnelllebig. Es kommen so schnell die Zahlen irgendwie raus und dann hast du gerade alles aktualisiert und dann denkst du dir, alles klar, und jetzt nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Und es war tatsächlich auch so, dass jetzt 1,5 Wochen, bevor das Semester losgegangen ist, ein kompletter Kurs über Bord geschmissen wurde, weil wir gesagt haben, auf der Gamescom sind Sachen entschieden worden, die müssen wir jetzt damit reinnehmen. Also auch wenn die noch nicht gepublished sind, so wirklich, wir können das nicht ignorieren. Wir müssen jetzt die komplette Inhalte umstrukturieren. Und dann sitzt du halt da einfach mal 1,5 Wochen und baust einen komplett neuen Kurs von morgens bis abends auf mit deinem Team. Und es ist klar, du musst den halt auch während des Semesters noch weiter aufbauen, ne, weil die Studenten nach und nach die Inhalte bekommen. Und da bin ich auf der einen Seite ultra stolz drauf, dass wir halt da reagieren. Auf der anderen Seite bedeutet das halt auch viel Arbeit. Also an staatlichen Studien oder in staatlichen Studiengängen, die halt viel etablierter sind, wo halt so ein Rechtsbuch schon geschrieben ist, da verändert sich nicht grundlegend was Neues. So, aber wenn dann das heißt irgendwie, so, in Deutschland verändern sich jetzt hier irgendwie die jeweiligen Strukturen, ne, und wir müssen hier irgendwie neu denken, ja gut, dann muss halt auch so ein Modul komplett überarbeitet werden.
Jetzt, sorry Dennis, ich will das einmal ganz kurz aufgreifen.
Ihr passt ja
wahrscheinlich die, gerade wenn du von Praxis sprichst, dann passt du ja diese ganzen Praxisbeispiele vermutlich an und nimmst ja andere Case Studies mit rein. Aber die grundlegende Thematik verändert sich ja nicht wirklich, oder?
Nee, also Organisationsstruktur, Organisationstheorie, die bleibt, ne? Aber was der E-Sports-Bezug oder was den E-Sports-Bezug betrifft, das müssen wir anpassen. Ja, die aktuellsten Themen müssen rein. Best Studies, also da müssen wir auch mit der Zeit gehen. Und ich habe zum Beispiel ein Praxisbeispiel, eine Aufgabe im Influencer-Marketing-Modul, wo die Studierenden halt die aktuellsten League of Legends World Championship Songs analysieren, und zwar mit einer Videoanalyse, einer Film- und Videoanalyse. Die Filmanalyse ist eine Methode, die halt in der Soziologie strukturiert, etabliert ist und auch angewandt wird. Aber es immer wieder neu anzuwenden, die Easter Eggs zu finden, sich damit auseinanderzusetzen, den Studierenden beizubringen, hey, schaut das, und welche Marken findet ihr? Ja, was ist irgendwie das Storytelling dahinter? Welche Influencer erkennt ihr? Warum werden die mit reingenommen? Das muss halt jedes Jahr, jedes halbe Jahr, wenn nicht gar jeden Monat, je nachdem, aktualisiert werden. Und da muss man schon, also das habe ich auch gemerkt, muss man auch schon ein bisschen nachhaltiger denken und sich überlegen, okay, was nimmst du jetzt mit rein, damit das vielleicht für ein Jahr hält oder für 2 Jahre hält, ne? Und nicht irgendwie jetzt im halben Jahr wieder überarbeitet werden muss, weil das schaffst du ja mit den Personalien, die auch wir haben. Auch wir haben Fachkräftemangel, ne? Schaffst du gar nicht.
Was ich so schön finde an dem Studiengang, ist für mich einerseits klar das Thema, was wir gerade besprochen haben, die Flexibilität, sich an den Markt anzupassen, auch inhaltlicher Natur. Und das andere Thema, das wir vorhin auch schon besprochen haben, oder wo du auch schon mal beispielsweise Namen genannt hast, Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die, und das auch unabhängig von E-Sport oder Gaming, ja einfach Insights mitgeben, wie Firmenstrukturen sind, wie genau arbeitet man an dem Thema Influencer-Marketing beispielsweise, wo man natürlich da die Leute hat, die auch wirklich, ja, im Prinzip jetzt in Anführungszeichen von Anfang an dabei waren, wenn es um Influencer-Marketing geht. Ne? Das ist immer noch ja auch ein junger Bereich, wenn man sich den so anschaut, gerade jetzt in diesem digitalen Kontext, und man von den Leuten lernen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema, das ihr so mitbringt, ist, da immer sehr nah am Puls, also am Puls dran zu sein, ne? Und dann auch mit den richtigen Playern dabei zu sein. Und ich glaube, da geht es ja dann auch, auch wenn es der E-Sports-Management-Studiengang ist, sind das ja auch Themen, die unabhängig vom E-Sport da ja auch genauso reinpassen und Leuten was mitgibt.
Hast du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die gerade durch das Programm läuft?
Ja.
Und wie siehst du das aus der Perspektive?
Also gut, Björn ist vielleicht auch ein Überflieger, aber sehr positiv, ehrlicherweise. Also da habe ich jetzt wirklich nur gute Erfahrungen. Hab da jemanden im Haus, der wirklich einen fantastischen Job macht. Und halt ich auch nicht nur, der ist gerne im E-Sport unterwegs, muss man auch dazu sagen. Der ist wirklich Core-E-Sportler. Der berührt aber bei uns auch Themen, die nicht nur E-Sport-Core sind. Und das macht er alles wirklich sehr fantastisch. Ja, und er ist doch sehr engagiert. Ich hoffe nach wie vor, ich weiß nicht an, ob du es bestätigen kannst, aber er war immer ein guter Student, so habe ich das mitbekommen.
Ein hervorragender Student. Also ich muss auch sagen, ne, also Björn ist mit ein paar anderen Studierenden wirklich herausragend. Also da hat sich der Dennis schon sehr guten geschnappt. Aber irgendwie in jedem Studiengang gibt es halt wirklich Leute, die wollen. Und es gibt dann halt Leute, die wollen nicht. So. Und du kannst nicht sagen, nur weil du halt an einer privaten Hochschule studierst und so einen E-Sport-Studiengang machst, dass du dann halt am Ende genau den Weg läufst, den du dir gewünscht hast. Dafür musst du halt aber auch selber was leisten. Ja, also ein Studium ist auch immer in Anführungszeichen ein Selbststudium und eine Karriere in den kriegt niemand in die Wiege gelegt, ja. Dafür muss man halt auch was leisten. Dafür muss man morgens früh aufstehen oder länger dranbleiben oder, ja, am Ball bleiben einfach. Und wir können zwar das ganze Handwerkszeug an die Hand geben, wir können das Netzwerk bereitstellen, aber das ist kein Freifahrtschein, ne? Also, wie gesagt, man muss wollen. Und ich merke selber, diejenigen, die wirklich wollen, die auf die Leute zugehen und sagen, hey, kannst du noch mal erzählen, wie das damals war, als du das gegründet hast, ne? Da sind auch diejenigen, die ich jetzt stolzerweise als Lehrbeauftragte, als Alumnis eingesetzt habe in der Lehre wieder, weil sie in der Branche im Management arbeiten. Ja. Also wir haben Alumnis, die wirklich eine herausragende Karriere hingelegt haben, die gutes Geld verdienen, die bekannt sind in der Branche. Und die habe ich gefragt, hey, hättest du nicht Lust, den neuen Studierenden was beizubringen? Und so schließt sich der Kreis. Ja? Und mit Partnern, die wir so an der Hand haben, also ich meine, jetzt mit euch unter anderem, aber dann halt auch mit vielen anderen, muss die ja nicht alle nennen. Aber es ist möglich, ne? Wenn man will. Aber man muss wollen.
Ich muss da jetzt als Unternehmer mal noch kurze Lanze noch brechen. Ich bin der festen Überzeugung, und der Björn ist da auch ein gutes Beispiel für, dass diese Leute auch immer einen Job finden werden. A, das, weil sie natürlich auch wirklich intrinsisch motiviert sind. Und das, was du gesagt hast, Anna, ne? Man kann das alles zur Hand geben, aber wenn es nicht genutzt wird, dann passiert da am Ende auch nicht so viel bei. Das sollten sich die jungen Menschen, falls jemand davon gerade zuhört, seid euch sicher, die Chancen stehen sehr gut, einen Job zu finden, weil es gibt auch in einem Markt, selbst wenn der Markt mal gerade schwierig ist, gutes Personal wird immer gesucht. Immer, immer, immer. Und jedes Unternehmen, gerade auch die kleineren, die auch mal flexibler sind, vielleicht doch nochmal jemanden einzustellen, wenn man sieht, da ist ein Mehrwert, machen das unbedingt, weil sie gutes Talent haben möchten. Und ich bin da fest von überzeugt, dass das der Fall ist. Ne? Da ist der Björn auf jeden Fall ein gutes Beispiel für und sicherlich noch einige andere.
Wie viele Leute kommen denn von Unternehmen und werden dann also von Unternehmen bei euch eingesetzt? Und weißt du, oder kommt die Mehrzahl wirklich und sagt, hey, ich habe jetzt einfach richtig Bock, in der Industrie zu arbeiten. Ich lege die Kohle jetzt auf den Tisch und ich mache das irgendwie privat.
Also zweiteres tatsächlich. Also sehr viele haben den Traum, im E-Sport zu arbeiten und möchten halt sozusagen die Hochschule als Sprungbrett nutzen, weil sie dann halt auch mitbekommen, wie nah wir halt am Ball sind, ja, für eine Ausbildungsstätte, ja, für eine Hochschule. Und klar, der Wunsch ist immer da, dualen Partner zu finden. Aber es ist auch bei uns so, wir haben halt mehr nicht-endemische Partner als endemische Partner. Und ich sage halt auch häufig, ey, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal bei Adidas und Co. Reinzuschnuppern und dann halt dort in dem Bereich, die die Schnittstellen zum E-Sports bilden, anzufangen und dann halt so Expertise aufzubauen. Das ist sogar von Vorteil. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass viel mehr Unternehmen da engagiert werden. Aber wie gesagt, ne, wenn halt die Unternehmen mit der aktuellen Wirtschaftslage Stellen streichen müssen, und da sind auch die Besten nicht verschont geblieben. Also selbst, nehmen wir jetzt mal Riot, hat ja eine gewisse Prozentzahl entlassen. Ja. Und wir haben auch Lehrbeauftragte von Riot, die jetzt hier in der Lehre viel für die Studierenden machen. Ja, die können halt nicht rekrutieren. Ja. Wir haben eine zweite Möglichkeit über einen dualen, also außerhalb des dualen Studiums, nämlich, dass die Lehrbeauftragten direkt innerhalb der Lehre die Studenten ansprechen können und sagen, hey, hast du nicht Lust, bei uns ein Praktikum, eine Werkstudentenstelle oder sonstiges anzunehmen? Und das machen auch sehr viele. Also sehr viele Studierende werden innerhalb der Lehre rekrutiert. Ist für die Unternehmen halt auch kostengünstiger, als wenn sie jetzt ja, für irgendeine HR-Kampagne Geld ausgeben würde.
Ja. Ihr habt, für mein Verständnis, der Björn ist ja bei uns Werkstudent, der bekommt da seinen normalen Lohn, aber ihr habt gleichzeitig auch die Praktika, die Leute zum Reinschnuppern in Unternehmen mitnehmen können. Wie genau ist das aufgeteilt? Wie funktioniert das genau? Kannst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen?
Also wir haben durch unsere Partner exklusive Stellen, die wir gerne über unsere Plattform immer bespielen. Das entweder über unseren internen Discord oder halt wir haben tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, die dann durch mich immer bespielt wird. Und darauf können sich Studierende, wenn es eine exklusive Stelle ist, bewerben, sei es eine Werkstudentenstelle oder Praktika. Häufig kommen aber auch Studierende zu mir und sagen, hey Anni, ich würde mich da gerne bewerben. Die haben gerade keine Stelle ausgeschrieben. Könntest du eventuell mir eine Empfehlung schreiben, ja, oder einen anderen Professor? Und wenn der Student wirklich gut ist und wir auch merken, hey, der will, dann machen wir das tatsächlich auf persönlicher Basis, nehmen wir uns die Zeit und vermitteln den. Ja, also manchmal denke ich mir so, ich bin nur Vermittlungsagentur, eine Personalagentur, aber ja, dann kriegst du auf einmal auch nicht nur branchennahe Austausch, sondern auf einmal hast du dann im E-Mail-Postfach von Harvard irgendwie ein Anschreiben, ja, einer ihrer Studenten hat sich bei uns beworben für einen Masterstudiengang, er ist in der näheren Auswahl, können Sie eine Empfehlung abgeben? Und sowas macht dann halt auch stolz, ne? Also, dass jemand, der dann halt tatsächlich unseren Weg geht, eigentlich dann sein Master sehr wahrscheinlich in Harvard absolvieren wird und kommt aus dem E-Sports und Gaming-Bereich und hat das ganze Netzwerk sozusagen über uns bekommen, das macht dann halt auch stolz. Ja.
Ich glaube, man unterschätzt das Netzwerk, ne? Du hast das ja vorhin auch gesagt. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch an meine Studiengänge zurückdenke, ich glaube, am Ende ist es halt das Netzwerk, für das du auch bezahlst, ne? Das Wissen, also die in meinem Master, ja, also im MBA, das fairerweise muss ich sagen, dass die Professoren war wirklich fantastisch. Also ich habe einfach unheimlich viel gelernt, unheimlich viel anders verstanden als im Bachelor davor. Ne, also es war es wirklich wert von der Bildung. Aber das Netzwerk, das du ja quasi mitbekommst, ne, und die Möglichkeit, diese Leute kennenzulernen, die Möglichkeit, Leute auf einem kurzen Weg irgendwie anzurufen. Ich glaube, wenn du dir anschaust, wie klein die E-Sports-Industrie ist, ich glaube, dass das einfach wirklich, ist halt einfach Gold wert, ne? Weil du dann einfach diese ganzen Leute anders kennenlernst und vielleicht auch durch diese ganzen Praktika und Praxisbezüge nochmal viel mehr Input bekommst. So, das sehe ich halt schon als absoluten Vorteil, ne? Das ist auch das, was mir so auf dieser Pro-Seite direkt irgendwie entgegenkommt. Ich hatte halt nur immer so ein bisschen das Gefühl, dass in der Zeit lang, wie gesagt, ganz viele Leute versucht haben, ne, so, hey, wir machen hier einen Studiengang, wir machen hier Lehrgänge, wir machen hier Zertifikate. Das wirkte so ein bisschen wie so ein Money-Grab von Leuten, die halt Bock hatten, in der Industrie zu arbeiten. Ne? Und da war ich anfänglich immer so ein bisschen negativ eingestellt, weil ich auch, glaube ich, nicht, und das ist ja am Ende die Hauptfrage, so Dennis, wenn du jetzt jemanden siehst, der diesen Studiengang abgeschlossen hat und du hast andere Bewerberinnen nebendran, so ist das für dich so das Zünglein an der Waage, dass du sagst, oh ja, klar, aber ne, Bewerberin XY ist da durchgelaufen, hat für mich jetzt einen riesen Vorteil. So, das ist ja, glaube ich, das Ziel, was du am Ende erreichen willst, ne?
Das ist eine gute Frage. Ja, ja, ist eine gute Frage. Kann ich auch gut beantworten, glaube ich. Also, würde ich immer nicht konsequent Ja oder Nein sagen, aber Ja immer mit einem Aber. Das liegt dann an mehreren Punkten. Einerseits, dass ich immer noch natürlich schaue, was die Leute dann in ihrem Studiengang gemacht haben. Haben sie mal ein Praktikum gemacht? Haben sie mal als Werkstudent oder Studentin gearbeitet? Und ich glaube, ich würde mir tatsächlich diesen Studiengang dann immer genauer anschauen als andere Studiengänge, weil ich davon ausgehe, A, wegen dem Netzwerk und auch wegen der Motivation der Leute, warum sie diesen Studiengang machen, dass die im Verhältnis motivierter sind, Gas zu geben, als wenn sie einen Standard 0815 Studiengang machen. Das heißt, in meiner Branche 100% würde ich immer ein bisschen höhere Bewertung geben, dass das positiv ist, für, auch für uns als Unternehmen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Also das absolut, bin ich felsenfest von überzeugt. Und gute Beispiele habe ich ja auch schon teilweise selbst oder erlebe ich ja auch selber, ne, und merke, dass die Leute wirklich brennen und die kommen dann aus Annas Studiengang und das ist natürlich fantastisch.
Das freut mich natürlich, aber ich hatte tatsächlich auch schon einmal einen Anruf, der war tatsächlich negativ. Der ist dann ein Alumni, hat in der Branche gearbeitet und dann habe ich einen Anruf vom befreundeten Manager bekommen und er hat dann gemeint, ey du Anni, wir sind überhaupt nicht zufrieden. Und dann habe ich aber auch gesagt, ey, so kenne ich den gar nicht. Frag doch mal, ne, wie es auf der persönlichen Ebene aussieht. Vielleicht ist ja gerade was im Argen. Und das kann ich tatsächlich sagen, weil ich die meisten Studenten halt auf persönlicher Ebene kenne. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag zum Kaffee treffen oder sonst was. Aber wenn sie halt irgendwas Wichtiges haben, wenn sie Hilfe brauchen, dann können sie halt zu mir kommen. Und da leben wir halt auch die flache Hierarchie. Und das kannte ich damals an meiner Universität gar nicht. Also da hieß es Professor Dr. XY, ne? Und wenn er mal geantwortet hat, warst du super happy. So. Und bei mir, das musste ich schon eindämmen. Also die haben wirklich 24/7 geschrieben. Per WhatsApp ist ja die Schwemmhelle.
Hemmschwelle.
Danke. Nicht so hoch. Dementsprechend, ja, hat man auch ein ganz anderes Verhältnis und kennt die Person dann vielleicht dann die 3,5 Jahre auch ganz gut. Aber ich sag mal so, der Studiengang existiert ja jetzt schon 7 Jahre. Ne? Das heißt, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Wir sind im Gegensatz zu den Meinungen damals nicht einfach wieder eingestampft worden, sondern es ist immer noch wirtschaftlich rentabel, auch so einen Studiengang umzusetzen. Das muss man da vielleicht auch dazu sagen. Ne? Und ja, das Netzwerk mit nicht-endemischen und endemischen Partnern ist halt so, dass wir das komplette Ökosystem abbilden können. Und das muss uns einmal auch erstmal vormachen.
Ja, und ich glaube, die Lanze muss man ja einfach brechen, ne? Ist ja nicht eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute dann auch wirklich motiviert sind, weil du kannst ja die geilste Ausbildung haben, wenn du am Ende, aus welchen Gründen auch immer, ne, dann irgendwie nicht in den Job passt oder dann doch keinen Bock hast oder so, da kann ja die Uni nichts für, ne? Das ist ja am Ende, liegt es ja immer noch an der Person. Was ich jetzt aber nochmal gerne fragen würde, ist dann, wie trägt sich das Ganze? Also wie finanziert ihr diesen ganzen Apparat?
Du meinst, wie sich der Studiengang finanziert?
Mhm, genau.
Ja gut, letzten Endes haben wir ja einen Mutterkonzern. Wir sind ja letzten Endes ähnlich wie eine Holding aufgebaut. Wir haben verschiedene Tochter- bzw. Schwesterunternehmen, verschiedene Universitäten, verschiedene Hochschulen, die darunter laufen. Die Hochschule für angewandtes Management ist eine GmbH. Ja, dadurch, das ist auch kein Geheimnis, ne? Wenn ein Studiengang 18.000 Euro kostet, dann müssen da natürlich auch Gehälter mitgezahlt werden. Das heißt, das sammelt sich in der GmbH und wird dann gesplittet halt auf Personalien, auf Marketing, auf die verschiedenen ganz grundlegenden Strukturen, die man halt auch so kennt. Und staatlich gefördert sind wir tatsächlich in der Hinsicht nicht. Ja, also das ist ja auch schwierig in Deutschland. Aber wir versuchen natürlich viel auch, damit die Studenten zumindest in meinem Fachbereich, das Netzwerken auch wirklich ausleben können, über Barter Deals zu machen. Ja, also wir nehmen viele Projekte mit rein, entwickeln Konzepte für viele Unternehmen im Gaming- und im E-Sports-Bereich, was am Ende ein Nullsummenspiel ist. Die jeweiligen Unternehmen erhalten dann jeweils Daten oder die Konzepte und die Studierenden bekommen dann halt die Praxiserfahrung, die Expertise der Experten, die das schon Jahrzehnte machen. Und so ist das Nehmen und Geben. Und das macht halt auch viele glücklich, sage ich jetzt mal, weil in anderen Universitäten zahlt man halt dann für ein Forschungsprojekt 100.000, 200.000 Euro. Ja? Und bei uns für eine Erhebung, wo dann halt irgendwie 1.200 Studierenden mit Gaming- und E-Sports-Bezug da sind, zahlt man letzten Endes nichts. Ja, also außer die Zeit, die man natürlich da investiert. Und ja, so leben wir und lassen es leben.
Wie funktioniert das? Also ich stelle mir gerade vor, weißt du, Dennis und ich sagen jetzt, hey, irgendwie würden wir hier gerne mal was, ne, also nimm einfach mal diesen Podcast als Beispiel. Hey, wir gehen zum
Thema
Chris, Medien.
Ganz kurz, mach daraus ein eine offizielle News. Anfrage.
Ja, nee, aber nee, ich frag mich halt, also weißt du, können wir jetzt zu dir kommen und sagen, du pass auf, wir würden gerne mal, weißt du, das, was wir machen, bei dir durch den Studiengang laufen lassen, machen da vielleicht 2, 3 Erklärungen zu, ne? Also machen da ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Unterricht drumherum und holen uns dann Konzepte ab von Studierenden, die dann sagen, das könnt ihr besser machen, das ist nicht gut, das ist gut, oder wie funktioniert das?
Ja, also letzten Endes müssen wir natürlich schauen, dass das halt in unser Modulhandbuch passt. Ja, jedes Modul ist beschrieben, ist staatlich akkreditiert, also durch das Kultusministerium Bayern. Das haben wir uns nicht einfach so ausgedacht, sondern das ist wirklich auch geprüft. Ja. Das dauert auch seine Zeit, bis das halt alles etabliert ist. Und wenn ihr eine coole Idee habt, wo ich dann halt auch sage, ey, das bringt den Studierenden einen Mehrwert, dann kann das natürlich so sein, dass ihr euer Projekt bei uns in der Lehre integrieren könnt. Dann ist es so, dass ich sozusagen die Theorie darum herum baue als Professorin. Ihr stellt dann euer Projekt vor. Die Studierenden kriegen dann verschiedene Aufgaben, die wir davor abgestimmt haben, ja, dass es halt auch didaktisch wertvoll ist. Und am Ende werden die Studenten ein Konzept abgeben in Form einer Studienarbeit oder ja, eines Pitch-Decks. Ja, das nennt man bei uns dann Portfolio. Und diese Pitch-Decks werden dann von mir auf akademischer Basis bewertet. Die kriegen dafür die Noten. Aber das heißt nicht, dass die Note in einer, sagen wir mal, 1,3 auch einem sehr, sehr guten Pitch-Deck in der Wirtschaft entspricht. Ja, wir müssen immer Wissenschaft und halt auch die marktliche Situation beachten. Und wir haben zum Beispiel ein aktuelles Projekt, wie gesagt, mit dem Kicker. Da war es so, dass wir einen Gastvortrag am Anfang hatten, wo der Kicker E-Sports sich vorgestellt hat, so ihren Werdegang, ihre zukünftigen Perspektiven auch dargelegt hat. Wir haben das im Modul Medien und Kommunikation gemacht. Früher hatten wir das mit esports.com zusammen etabliert. Und die Studenten hatten am Ende die Aufgabe für den Kicker, die E-Sports-Plattform weiterzuentwickeln. Ja, und da verschiedene Kriterien zu beachten. Und auf einmal kriegen sie ein komplettes Konzept. Ja, wir können das als Gruppen etablieren. Und wenn jeder Student, sagen wir mal, 15 bis 20 Seiten schreiben muss und das eine Gruppe von 5 Studenten ist, dann kriegt man halt ein Konzept, was relativ dick ist, was fundiert ist, denn die müssen da halt natürlich auch die Methoden anwenden. Also was ist da etabliert? Eine Ist-Analyse, eine Wettbewerbsanalyse. Wir haben eine etablierte Erhebung, die durchgeführt wird mit einem Online-Fragebogen, wo die Studierenden selbst befragt werden, aber die auch die Aufgabe bekommen, selber Leute zu rekrutieren, die dann hier an dem Fragebogen teilnehmen. Das heißt, das ist alles methodisch total fundiert. Und dann kommt halt noch dieser Enthusiasmus dazu, das Wollen. Und das merkt man halt auch in den Konzepten. Da kommen Ideen raus, die mega cool sind und wo man vielleicht auch noch nicht drüber nachgedacht hat und sagt, hey, okay. Und dann hat das Unternehmen auch die Möglichkeit, diese Konzepte zu nehmen mit den Studenten gemeinschaftlich oder unabhängig davon, das in ihr Unternehmen zu integrieren. Und da ist dann halt der Mehrwert.
Ja, Chris, wir haben eine Mission, ne?
Ja. Wir sollten mal ein Nachgespräch
führen. Würde ich mich freuen.
Ja, ich glaube, also, ja, ich glaube, wir uns auch. Ja, ich finde das spannend. Ich kenne das von der anderen Seite. Als ich halt im Master war, haben wir das nämlich auch gemacht für Unternehmen. Und das ging dann aber auch echt so weit, dass du dann von einem großen Vorstand gepitcht hast und so. Ne? Das ist dann schon sehr, also als Student, ich meine, ne, wir sind alle erwachsen gewesen, haben auch, ne, ist ein MBA, alle haben Erfahrung gehabt, aber es ist dann schon nochmal was anderes, wenn du dann wieder so auf akademischem Wege Konzepte ausarbeitest und die dann einfach einem großen Unternehmen vorstellst. Aber ich sehe den Mehrwert halt, ne? Das war natürlich für die Unternehmen, war das super. Die kriegen dann da irgendwie Gruppen an Studenten und an Studierenden, die dann halt einfach Konzepte ausarbeiten, die sie dann umsetzen können, wenn sie denn wollen. Also das ist schon, ich fand das schon ganz interessant. Also es hat auf jeden Fall für uns Spaß gemacht und ich glaube, die Unternehmen hatten da durchaus auch was von.
Ja, also und es macht den Unternehmen auch Spaß. Also ich halte ja die Module auch im Blended Learning zusammen mit anderen Lehrbeauftragten und hatte zum Beispiel letztes Semester mit Marc-André Lehnhardt von RB Leipzig das Vergnügen. Ja, und dann haben wir halt einfach kurzerhand gesagt, okay, wir wollen irgendwie die America-Tour von ihnen konzeptionieren und wollen daraus irgendwie eine Kampagne bauen. Und von RB kam dann halt Input. Wir haben das wissenschaftlich etabliert und die Ideen sind mega cool geworden. So. Dementsprechend, ja, ich würde schon sagen, dass sich das lohnt. Bisher hat sich noch keiner beschwert. Aber es ist auch meine Aufgabe, dann aus akademischer Sicht da zu schauen, dass es halt auch wirklich wissenschaftlich fundiert ist, weil sonst hätten wir ja gar nicht die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen.
Ja.
Macht total viel Sinn. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das ist ein absoluter USP auch, weil ihr auch so nah dran seid. Und ich glaube wirklich auch mit den jungen Talenten, die bei euch sind, die ja viele von denen ja auch wirklich irgendwo aktiv irgendwas im E-Sport auch schon machen, die nah am Puls auch sind, da nochmal auch wirklich wertvolle Daten zu bekommen und daraufhin auch bessere Entscheidungen treffen zu können, ne, und Projekte voranzuschieben. Also bin ich fest von überzeugt. Dass, ich habe immer das Gefühl, darüber müsst ihr noch ein bisschen mehr sprechen oder dürft ihr gerne mehr sprechen. Ich glaube, das, wenn man es sinnvoll einsetzt, das ist für alle eine Win-Win-Situation.
Ja, also wo wir in Hochschulen schlecht sind, ist tatsächlich im eigenen Marketing. Also das muss ich auch einfach sagen. Da ist die Konkurrenz, also oder größere Institutionen sind da einfach viel, viel besser drin. Das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, ne? Dass so ein paar Konzepte von unseren Studenten umgesetzt werden für uns selber.
Lass sie das doch einfach vorbereiten für euch selbst.
Ja, aber die wünschen sich dann immer eine Kampagne mit Henno und so. Und das kostet dann, ne?
Ja, aber da muss man ja, ja auch lernen, dann mit anderen oder mit Budgetvorgaben zu arbeiten, ne?
Genau.
Ja, klar.
Ja, das ist dann nämlich auch die Kunst. Das ist, glaube ich, das, was man natürlich dann auch den jungen Leuten dann auch beibringen muss. Ne? Irgendwo fängt die Reise an und man kann nicht immer direkt ganz oben ins Regal greifen. Auch das funktioniert ja in der Realität. Ja, ist ja so. Kann ja, man ja in der Realität so. Auch.
Ja, gut, dass du das mal sagst.
Ja, nein, also das ist ja ein Thema. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur des Menschen. Das sehe ich auch bei uns im Unternehmen. Natürlich möchten alle bei uns die beste Kamera, die besten Mikrofon, egal was, das Beste. Möchte ich auch übrigens. Manchmal lohnt es sich oder öfter mal lohnt es sich aber nicht. Ja. Respektive wenn kein Abnehmer da dafür da ist, ne, dann muss man halt mal überlegen, was die Option B oder C oder D ist. Und die kann immer noch richtig cool sein. Und man kann so anfangen und irgendwann landet man vielleicht beim obersten Regal und hat dann auf einmal den Henno bei sich. Ne? Aber das ist dann auch oft ein Weg, der zu gehen ist. Und aber das gehört ja auch zum Business dazu.
Das beschreibt doch auch eigentlich das große Ganze im E-Sports ganz gut, ne? Weil das war doch auch immer so, dass so, hey, wir würden jetzt gerne was im Markt machen und es muss irgendwie das geilste, größte und Beste sein.
Danke.
Dann wurden natürlich super Zahlen versprochen. Und da hat ja keiner mal gesagt, wir fangen mal klein an mit so einer, ne, Mini-Kampagne
genau
hier. Also wenige gab es natürlich auch, aber da war ja auch von diesen ganzen, ich sag mal, jetzt Beratern in Anführungsstrichen, war ja auch immer so dieses, ja, nee, dann musst du jetzt das machen und das machen und dann muss halt das irgendwie so teuer sein. Ne? Und das ist halt, man muss auch mal klein anfangen.
Na, ist auch wirklich so. Und das ist, glaube ich, das Beispiel von anderen ist wirklich ein gutes mit Henno. Ne? Dass Leute wollen immer wirklich ganz oben anfangen. Und jeder von uns versteht den Grund. Macht total viel Sinn. Ist jemand, der ein guter Typ, gut performen wird. Das ist der easy way. Aus Gold machen ist nicht so schwer.
Ich würde das in Frage stellen. Ich würde mich gerade fragen, ob das Also, ist ja, okay, jetzt müssen wir mal, ich versuche mal den Gedanken klar zu machen. Ne? Also ich glaube, ich verstehe ja, natürlich, wenn wir über Reichweiten reden, macht das für mich total Sinn. Aber die Frage ist ja, was möchtest du? Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt Leute, die bei euch durch das Programm gelaufen sind, die jetzt in Managementpositionen arbeiten, ich glaube, das wäre mir eine Kampagne mit diesen Menschen als Testimonials für den eigentlichen Job viel mehr wert, als ein Influencer, der halt sagt, ey, geh dahin, das ist geil und ihr lernst doch was von mir oder so. Ne, weil ich würde da nicht 18.000 Euro auf den Tisch legen, um, weiß ich nicht, eine Masterclass von Henno zu bekommen. Aber wenn ich halt sehe, oh krass, da sind Leute durch das Programm gelaufen und die arbeiten jetzt in diesen Positionen, das ist eigentlich die beste Werbung, die ihr haben könnt. Ne? Also die Leute selbst, ist ja einfach, ja, die Studierenden, das ist ja euer Asset.
Daran arbeiten wir gerade.
Ja. Nein, mit also Dennis. Das nur nochmal in Bezug auf so super hochgreifen, ne? Weil ich glaube, ja. Natürlich kannst du Influencer nehmen, aber die Frage ist ja, wen willst du erreichen, ne? Und wenn du die Leute erreichen willst, die sagen, okay, ne, ich lege das Geld auf den Tisch und da kommt aber am Ende auch wirklich was bei raus. So, ich glaube, das ist halt eine gute Story.
Stimmt dir zu, aber es hat ja auch erstmal gedauert, bis ein paar Alumnis den Studiengang durchlaufen haben, ne? Also, ja, jetzt können wir das machen. Daran arbeiten wir tatsächlich. Wir haben auch eine neue Marketingabteilung, die baut sich komplett neu auf. Ne? Wir wissen selber, dass wir da viele neue Wege gehen müssen. Das ist dann die Aufgabe dieser Abteilung. Aber ich freue mich drauf. Also cool. Ich glaube, wir haben verstanden, was wichtig ist, worum es geht. Und daran arbeiten wir.
Wie geht es bei spannend. Dir weiter jetzt? Also was steht bei dir an? Jetzt hast du ja noch die Familie noch mit dazu. So, wie siehst du jetzt so für dich die nächste Zeit beruflich? Schreibst ja auch Bücher.
Ja, das stimmt. Also gerade ist das E-Sports-Management-Handbuch rausgekommen und ich kann versprechen, mit einem großen Verlag zusammenzuarbeiten. Dauert auch ein bisschen Zeit. Da werden sehr viele Schleifen gedreht. Da bin ich stolz drauf. Aber mit dir zusammen, Chris, habe ich ja auch am Lehrbuch geschrieben. Ja, du schüttelst den Kopf, aber das müssen wir auch sagen. Das ist ja auch irgendwie so unser Baby. Da schreibe ich auch weiter dran. Das mache ich auch super gerne. Aber für mich steht jetzt heute, also tatsächlich denke ich nur an heute, weil heute beginnt das Semester. Die neuen Studierenden müssen abgeholt werden. Die müssen die Struktur verstehen. Die müssen sich gut abgeholt fühlen. Und das hat jetzt heute erstmal Priorität. Ansonsten, ja, muss ich lernen, mit der neuen Situation, mit dem Baby, ne, 9 Monate und einem Workaholic, nämlich mir selber, in Einklang zu kommen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil auch der E-Sports mit sich bringt, dass man viel arbeiten muss, wenn man was bewegen will. Das ist nicht so, ich bleibe jetzt irgendwie 8 Stunden da und dann gehe ich nach Hause und dann war's das. Nee, wenn man was komplett neu aufbauen möchte, dann sind das mal 10, 12, 14 Stunden, die du da dich abrackerst pro Tag, wenn nicht sogar mehr. Und ich muss tatsächlich, Work-Life-Blending habe ich sehr gelebt, aber ich muss auch versuchen, im Sinne meiner Tochter ein bisschen mehr Work-Life-Balance reinzubringen. Ja, ansonsten werde ich natürlich wissenschaftlich am Ball bleiben. Und immer meine Themen aktuell halten, also Marketing, KI sind meine Gebiete. Da werde ich auch weiter drin forschen. Und ja, freue mich auf jeden Fall darauf.
Ja, und lass das mal alles außen vor, ne? Also, was ich dir auf jeden Fall gebe und was ich dir geben muss, sind die Props für die, ich nenne es mal Arbeitsmoral. Ich glaube, es tut dir gut, die Work-Life-Balance ein bisschen zu etablieren. Und ich weiß nicht, Dennis, ja, ob ihr an was gearbeitet habt oder wie viel Kontakt ihr habt, aber ich finde deine, also die Arbeitsmoral ist schon hardcore. Also wenn ich sehe, ne, zu welchen Zeiten du noch was machst und in welchen Pausen du noch was einschiebst, und das kann ich dir auch einfach nochmal so ungefragt als Feedback geben, du haust da schon ordentlich was weg. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass du, ne, ich habe ja so am Rande mitbekommen, was bei dir da passiert noch, links und rechts, und das ist halt schon, das ist schon extrem viel. Also ich glaube, du hast eigentlich den Teller immer sehr voll. Und ich fand das beeindruckend, finde ich auch immer noch, wie viel du so weg schaffst. Ich glaube aber tatsächlich, Work-Life-Balance ist schön. solltest du dir mal anschauen.
Ja, ich bin jetzt auch 30, 31 oder 32. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Da konnte man das noch. Ja. Aber ich nehme das gerne auf. Ich weiß es selber. Also man muss sich da auch selber reflektieren, ne, damit es gesund bleibt. Und ja, das muss dann halt, also es ist schwer, wenn man so gefahren ist und auch die Kolleginnen und Kollegen das so kennen, das dann so zu reduzieren. Aber wie du es gesagt hast, das Private muss halt einfach im Vordergrund stehen. Das ist das Wichtigste, was ich habe. Also ich könnte nicht stolzer auf meine Tochter sein und auf meinen Mann. Ich habe eine wahnsinnig tolle Familie drumherum, die mich immer supportet. Also meine Geschwister haben mit mir die Wände gestrichen, den Boden gelegt und keine Ahnung was in diesem Haus. Da steckt Familie drin und die steht immer an erster Stelle. Und das andere ist halt ein Job, zwar meine Berufung, aber in den Zeiten, die halt dann dafür vorhanden sind. Und ja, da muss ich halt einfach auch umstrukturieren. Und das werde ich in Zukunft auch machen.
Das, ja, ich kann mich Chris nur anschließen. Was mir mal jemand gesagt hat, weil ich habe gehört, ich arbeite auch öfter mal ein bisschen mehr als andere. Und ich sehe das ja genau, das Privat hat Priorität 1. Und es ist auch ein bisschen Charakterfrage und wie man so tickt und wie man an Sachen rangeht und wie schnell man sich auch in Sachen verliert, also Arbeit auch verlieren kann, weil man sieht ja immer mehr als das, was man bewältigen kann. Das ist ja also dann auch der Fluch darin. Oder man nimmt sich gerne nochmal Neues. Was ich für mich mitgenommen habe, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ist auch die privaten Sachen, weil wenn man so ein Projekttyp-Mensch ist, der immer alles irgendwie abarbeiten möchte in diesem Projekt, auch sich immer bewusst Zeit für Family als Projekt zu nehmen. Dass das einfach, ne, weil man das eine ist zu sagen, dass es Prio 1 ist, aber dann das auch so zu leben, wie als wenn man irgendwie ein Top-Prioritätsthema auf der Arbeit hat, ne, wo man sagt, dafür brennt man gerade emotional und virtuell alles, was dazugehört. Und dann klappt das auch ganz gut, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, da hat jeder einen anderen Weg.
Ich gebe dir einen Buchtipp. Ja. How will you measure your life? Das ist ein, Buch, das... Das ist tatsächlich irgendwie so als Abschluss zum MBA-Studiengang, ne? So ein bisschen, wie wirst du im Job erfolgreich, wie wirst du im Privatleben erfolgreich und wie kommst du nicht in den Knast? Also das ist tatsächlich so, das sind so die drei Leitfragen. Und das kann
meinem letzten lacht, ja.
Das kann ich dir wirklich ans Herz legen, weil du, es geht genau darum, dass Leute im Job eigentlich sich immer Ziele setzen, ne? Du hast Performance-Gespräche, du hast so Quartalsziele und du hast ganz viele Dinge, die du dir für den Job zurechtlegst. Das machst du im Privatleben aber gar nicht.
Genau das.
Und da ist immer so die Frage, hey, warum eigentlich? So wie bewertest du dein Leben eigentlich? Was ist denn ein glückliches Leben für dich? Und das ist dann gepaart mit ganz vielen Case Studies aus der Wirtschaft. Also es ist tatsächlich gut. Ich liebe es, aber das kann ich dir echt ans Herz legen, weil das genau diese Fragestellung aufgreift. Und absolute Empfehlung.
Ja, es geht ja genau in die Richtung. Genau das, ne? Dass man da auch irgendwie klare Ziele hat. Und ich meine, natürlich haben wir alle Privatziele, ne? Family gründen und so weiter, aber irgendwie lebt man ja noch 50, 60 Jahre, hoffentlich lange. Und was passiert da in der ganzen Zeit? Ne? Mit Familie, mit Freunden, mit Eltern, mit allem, was dazugehört. Absolut.
Ja, aber ich bin da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich habe jetzt seit Samstag eine Jahreskarte vom Zoo. Jeder Samstag ist geblockt für die Family. ja, auch das ändert sich. Ne? Eigentlich war ich, also früher als Kind bin ich in den Zoo gegangen, aber ja, mit dem Kind musst du dir jetzt auch überlegen. Und viele Bücher werden angeschaut. Man kann mir nicht erzählen, dass mit 9 Monaten meine Tochter das nicht versteht, weil die blättert eigenständig die Seiten wieder zurück und vor. Aber es ist halt auch so eine Sache, wenn man halt früh Karriere machen will und ich habe das zum Glück geschafft, dann hat das auch gewisse Einschränkungen mit sich. Also ich sehe das auch bei meinen Freunden, die viel gereist sind, viel Party gemacht haben, auf zig Festivals waren. Ich habe halt gearbeitet, habe nach der Arbeit meine Doktorarbeit geschrieben und habe zum Glück einen wahnsinnig tollen Partner, der das alles mitgemacht hat, obwohl er auch Fußball-fanatisch ist und immer auf dem Platz steht als Fußballtrainer und auch als Spieler, kriegen wir das ganz gut koordiniert. Aber jetzt, also ein Baby ist halt doch nochmal was anderes, ne? Man kann sich das nicht vorstellen und das muss ich halt auch lernen, ne? Man lernt nie aus. Aber nehme ich mir gerne auf, Chris. Also lesen tue ich ja gerne.
Ja, ich weiß, also ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort. Ich würde dich jetzt natürlich noch einmal fragen, ob wir irgendwas nicht angesprochen haben, was dir aber vielleicht noch ganz wichtig wäre. ich glaube, die Message, die du jetzt zuvor gesendet hast, war schon, glaube ich, genau in diese Richtung und auch fand ich sehr gut, ne? Weil es kommt ganz oft mit Einschnitten, wenn du früh Karriere machen willst. Aber gibt es noch irgendwas, einen Ratschlag oder vielleicht ein Thema, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, wo du sagst, oh, da würde ich gerne noch mal zwei Sätze zu sagen?
Ja, auch so ein bisschen aus Erfahrung heraus. Ich kenne einige Leute, die sich nicht getraut haben, ihre Wünsche und ihre Ziele zu verfolgen, auch in beruflicher Hinsicht. Und das kann egal sein, ob man jetzt Medizin studieren möchte und keinen guten NC hat beispielsweise oder E-Sport studieren möchte und die Eltern finden das jetzt nicht so toll. Ja, ich kann nur sagen, auf kurz oder lang, ich habe das sehr viel beobachten können, holt euch die Realität ein und ihr werdet richtig unglücklich, wenn ihr nicht selber für euch einsteht und den Weg verfolgt, den ihr euch wünscht, egal ob privat, beruflich oder sonst wie. Und ja, ich als Frau musste natürlich auch ein bisschen was einstecken, aber es lohnt sich, wenn man für sich selber einsteht und ja, es macht dann auch Spaß am Ende und auf einmal ist dann der Beruf halt auch irgendwie dein Hobby und dementsprechend bringt das jeden Tag Freude mit sich, also bleib dran.
Die letzte große Frage.
Fantastisch. Ja, möchtest du? Komm, hau raus.
Wie sich's ja bei uns zum guten Ton jetzt immer dazugehört, müssen wir ja wissen, wen wir unbedingt mal bei uns in die Show einladen sollen, dürfen, müssen.
So, jetzt kommt ein Testimonial aus dem Studiengang.
Das wäre natürlich Bombe.
Ja,
da gibt's einige. Also natürlich prädestiniert wäre natürlich Benjamin Buchtaler mit Being X, der relativ viel erreicht hat, ne? Also eigentlich wäre er Lehrer geworden. Das finde ich ja schon mal erst mal richtig cool. Dann hat er noch E-Sports Management studiert, war unser erster Alumni, hat parallel schon Familie aufgebaut. Also wie der das mit seiner Frau, mit seinen zwei kleinen Kindern wuppt, finde ich schon fantastisch. Da könnte man direkt anschließen. Und karrieretechnisch hat er einfach auch wahnsinnig hingelegt. Ja, also wenn wir darüber reden, würde ich einen Benjamin vorschlagen. Aber es gibt noch viele weitere Testimonials. Also von René Geigerberger, über Mario Dübel, es gibt so viele, Maria Schamel. So viele tolle E-Sports-Enthusiasten. Aber unabhängig davon bin ich die stolzeste Tochter überhaupt. Und mein Papa hat ja auch schon viel geleistet. Das heißt, wenn es um die Schnittstelle so Gaming, E-Sports, Medienbereich geht, würde ich tatsächlich meinen Papa vorschlagen, René Lambsfuß. Weil, ja, wenn jemand was auf dem Kasten hat, dann der. Also muss ich halt einfach auch mal sagen.
Nice. Finde ich geil. Also finde ich richtig gut.
Johannes, finde ich auch sehr gut.
Cool.
Johannes schreibt, glaube ich, fleißig mit, wenn ich das so parallel begutachte.
Ja, dann, also dir danke auf jeden Fall, dass du dir jetzt aus deinem Busy-Tag die Zeit rausgeschnitten hast, vor allem, wenn es heute wieder richtig losgeht. Danke dafür.
Sehr gerne.
Ich bin gespannt, also wenn irgendjemand jetzt ne Feedback hat zu einem Studiengang oder zu dem Thema, würde ich mich auch echt freuen, mal eure Meinung zu hören oder einfach Feedback zu bekommen. Aber ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne mal ein Gespräch mit dir anfangen wollen in Bezug auf das, was wir hier machen und das, was du da so machst. Und ob man da mal irgendwie eine Schnittmenge findet, um vielleicht tatsächlich mal so einen Case zu starten.
Du hast ja meine Handynummer.
Das ist richtig. Und du hast, ich hab dir eine Nachricht geschickt, die noch keine Antwort erhalten hat.
Ja, Semesterstart und so.
Ich weiß.
Aber ich finde super, dass du es gemacht hast und bin mega happy, dass du die ganzen Dateien da integriert hast. Also ich habe es schon auf dem Schirm.
Alles gut. Ja,
spätestens morgen hast du eine Antwort.
Ich habe nur gedacht, ist auch egal, ist off-topic. Aber ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wünsche dir einen guten Semesterstart und all deinen Studierenden auch. Und bis bald. In diesem Sinne. Tschüss.
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 System shut down.